Regelbasierte Handelsstrategien an der Börse. Was ist das? Was kann man darunter verstehen? Gibt es da wirklich Regeln an der Börse? Und wer mir darüber Antworten geben kann, das ist der Roman Hack, Experte für regelbasierte Handelsstrategien an der Börse.
Dauerwerbesendung.
Lieber Ramon, schön, dass du da bist hier bei meinem Podcast. Und gleich mal ein kleiner Versprecher. Schön, dass du da bist hier in meinem Podcast. Und was sind denn regelbasierte Handelsstrategien?
Ja, hallo, grüß dich erstmal. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Danke für die Einladung. Regelbasierte Handelsstrategien, im Grunde genommen kann man es vom Wort schon ableiten. Also was ist regelbasiert? Das heißt, an der Börse geht es um Kaufen und Verkaufen. Und bei mir ist es so, dass alle meine Käufe und Verkäufe eine klar definierte Regel haben beziehungsweise einer solchen unterliegen.
Ja, das verstehe ich nicht so ganz. Ja, also wenn es Regeln gibt, nur damit, ja, dann müsste doch jeder diese Regeln vielleicht nachlesen können oder sich erarbeiten können oder was auch immer, um damit an der Börse erfolgreich zu sein. Also für mich macht die Börse immer so den Eindruck wie, ja, Roulette spielen. Setzt du auf Rot, kommt Schwarz. Setzt du auf Schwarz, kommt die Null. Ja, und der Gewinn ist weg. Also welche Regeln gibt es denn da?
Ja, also das mit dem Roulette-Spiel-Vergleich, das ist bei Weitem nicht so. Vielleicht fangen wir mal andersrum an. Also die meisten privaten Teilnehmer an der Börse, die handeln emotional und nach Bauchgefühl. Und genau das möchte ich ausschließen. Ja, also ich mache mal ein paar Beispiele. Die Aktie steigt, also muss sie weiter steigen. Ist das so? Ist nicht so. Die Aktie ist so stark gefallen, jetzt muss aber Schluss sein. Das muss es auch nicht. Ja, oder der Nachbar, der hat mir einen super Tipp gegeben und da muss ich doch jetzt unbedingt dabei sein. Das ist dann das sogenannte FOMO, die Abkürzung steht für Fear of Missing Out, also die Angst, irgendwas zu verpassen. Und genau diese emotional gesteuerten Handelsaktivitäten, die versuche ich zu vermeiden mit Regeln, die ich definiere. Also das sind nicht unbedingt allgemeingültige Regeln, die einfach jeder nachlesen kann und das direkt so umsetzen und das ist für allen gleich, weil natürlich Kurse sich an der Börse ergeben durch Angebot und Nachfrage. Und jetzt gibt es aber statistische Vorteile, die man sich durch solche Phänomene erarbeiten kann. Und wie solche Regeln konkret aussehen können, das sind zum Beispiel, ja, ich mach's mal ganz leicht, Saisonalitäten, ja. Daher kommen auch solche Börsenweisheiten wie, kennt man vielleicht, das ist die bekannteste, sell in May and go away, but remember to come back in September. Frei übersetzt, verkaufe im Mai, aber vergiss nicht, im September zurückzukommen.
Darf ich fragen, ob das, was mit den, also warum ist das so? Warum ist dieses Sommerloch überhaupt vorhanden? Gibt's da einen Grund für?
Ja, es gibt in den meisten Fällen bei solchen funktionierenden, in dem Fall Saisonalitäten, auch Kausalitäten. Und es ist so, dass traditionell, ich fange mal mit den Wintermonaten an, die besser sind, weil einfach die professionellen Marktteilnehmer hier alle an der Börse unterwegs sind. Gerade im letzten Quartal funktionieren steigende Kurse eigentlich ganz gut. Das hat auch mit dem Thema Window Dressing zu tun. Also man versucht da auf Unternehmensseite Bilanzen aufzuschönen etc. Und im Sommer ist es eben umgekehrt. Da ist natürlich Urlaubszeit, da bleiben viele der Börse fern und dementsprechend ist es leichter, mit weniger Volumen an der Börse auch Kurse zu bewegen. Das ist zum Beispiel so ein Fall der Saisonalität, die einfach auch eine Kausalität hat.
Jetzt habe ich noch was vergessen, nämlich dieser Podcast ist keinerlei Finanzberatung oder Geldanlagenberatung, sondern er soll schlichtweg Informationen weitergeben. Also bitte nicht sagen, oh, ich habe da im Podcast, habe ich dies und jenes gehört, das muss ich jetzt machen. Und ja, und dann verlierst du vielleicht dein Geld. An der Börse kann man sehr viel Geld gewinnen, man kann auch sehr, sehr viel Geld verlieren. Ja. Also dies ist kein Beratungspodcast, muss ich noch dazu sagen, richtig?
Ja, und das ist auch ganz wichtig, denn du kannst ja keine pauschale Beratung leisten und auch keine pauschale Empfehlung geben. Denn im Grunde genommen, wenn du überhaupt Beratung machen würdest, brauchst du erstens eine Lizenz dafür und zweitens musst du natürlich auch die persönlichen Verhältnisse desjenigen oder derjenigen kennen, der die von dir beraten wird.
Jetzt gibt es ja Menschen, die sagen, boah, Börse, ich habe mir damals die, was weiß ich was, die Volksaktie der Deutschen Telekom gekauft, ja, die dann, naja, leicht abgeschmiert ist, um das mal freundlich auszudrücken. Oder beispielsweise früher wurde EMTV gehypt bis zum geht nicht mehr und die sind am Schluss irgendwie 1 Euro ein paar Cent wert gewesen. Ja. Das heißt, ein gewisses Risiko gibt es da schon an der Börse, ja, zu handeln.
Ja, natürlich ist das auch mit einem gewissen Risiko verbunden, aber was vor allem in Deutschland ein bisschen traurig ist, ist, dass das Thema Börse oft gleichgesetzt wird mit dem größtmöglichen Risiko. Ja. Und so ist es bei Weitem nicht. Ja. Also kannst dir vorstellen, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, wie sieht es beim Poker aus? Da sagen natürlich auch viele, hey, das ist totales Glücksspiel, aber komischerweise sitzen immer die identischen Leute da am finalen Pokertisch. Ja, also irgendwie müssen die es ja auch schaffen, dieses Thema Risiko in den Griff zu bekommen. Und genauso ist es auch an der Börse. Also
nur ist es halt
gleichzusetzen.
Nur ist es halt so, das darf man auch nicht vergessen, dass ich habe das irgendwo mal gelesen, dass 90-95% der Privatanleger Geld verlieren an der Börse. Warum ist das so?
Ja, und das ist genau deshalb so, weil sie eben keine Regeln vorher definieren, sondern sie gehen emotional an die Sache ran. Und der richtige Weg ist, dass ich meine Analyse trenne von der effektiven Umsetzung. Also das heißt, ich mache meine Analysen und stelle meine Regeln auf, ohne dass ich emotional gefangen bin in der aktuellen Marktsituation, vielleicht irgendwie positioniert bin und die Kurse fallen gerade. Und dann wird es schwierig, die Analyse konstruktiv zu gestalten. Das heißt, ich gehe einfach her, mache meine Analysen meinetwegen am Wochenende und dann, wenn ich meine Analyse fertig habe und die Regeln schon kenne, erst dann fange ich überhaupt erst an, auf den Knopf zu drücken, um zu kaufen, um zu verkaufen.
Wenn du eine Analyse eines Unternehmens, beispielsweise einer Aktie oder eines ETFs oder was immer du handelst, ist, da kommen wir nachher noch drauf, erstellst, woher nimmst du denn die Daten, die die Basis deiner Analyse darstellen?
Also ich schaue im Wesentlichen auf 3 Dinge. Und das sind erstens das Momentum. Ich komme gleich drauf, was das genau bedeutet. Das ist zweitens die Saisonalität. Und das ist drittens die Volatilität. Das sind jetzt alles Daten, die sich hauptsächlich auf Kursentwicklungen beziehen.
Und Daten, die du vielleicht mal übersetzt ins Deutsche, leicht verständlich. Das wolltest du ja auch gerade machen, gell?
Ja, genau. Also Momentum bedeutet nichts anderes als die Aussage darüber, ist der Kurs in einem bestimmten Zeitraum gestiegen oder gefallen. Also positives Momentum des letzten Monats heißt, der Kurs ist im letzten Monat gestiegen. Jetzt bewegen sich Kurse in sogenannten Trends und die Wahrscheinlichkeit, dass ein positiver Trend sich fortsetzt, ist erstmal größer, als dass er sich umkehrt. Saisonalität, darüber haben wir kurz schon mal was gehört. Ja, also das würde zum Beispiel bedeuten, Sommermonate sind tendenziell historisch definitiv schlechter als die Wintermonate. Und die Volatilität, da kommt jetzt der Umgang mit dem Risiko ins Spiel, der mir im Übrigen auch immens wichtig ist. Also ich schaue in erster Linie immer auf das Risiko, bevor ich auf die Chancen schaue. Und Volatilität ist nichts anderes als die Schwankung um den Erwartungswert. Also mathematisch-statistisch würde man sagen, es ist die Standardabweichung. Und je höher, desto risikoreicher.
Aber das bedeutet, wenn man eine Aktie hat oder irgendwelche, was ich was, Bitcoins und ähnliches, ja, dann kann man aufgrund von Börsendaten erkennen, ein möglicher Kursabfall um so und so viel Prozent ist drin, aber auch ein möglicher Kursanstieg um so und so viel Prozent ist drin. Also da hat sich das bisher immer, in dem Bereich hat sich das immer bewegt. Ist das richtig ungefähr?
Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit.
Ja, klar.
Also
ja, klar.
Es ist natürlich nicht so, dass du die Glaskugel hast und die Zukunft kennst, dann wäre es ja auch langweilig, ja. Aber du analysierst ja immer vergangenheitsbezogene Daten. Und diese Daten stehen auch öffentlich zur Verfügung. Ich mache das über sogenannte Backtests. Das heißt, ich rechne meine Ideen einfach historisch zurück. Bleiben wir mal bei dem Beispiel Sommer und Winter. Und dann würde ich einfach sagen, okay, in den letzten 30, 50, 70 Jahren, wie hätte sich denn dieses Thema entwickelt, wenn ich Aktien, ETFs immer nur im Winter gehabt hätte und im Sommer eben nicht. Und das wiederum hat oftmals Gründe, wie wir ja auch schon besprochen haben, dass solche Dinge in der Vergangenheit funktioniert haben, und diese Gründe sind halt oftmals auch noch für die Zukunft vorhanden. Das heißt, wenn etwas in der Vergangenheit funktioniert hat, dann ist zumindest schon mal die Wahrscheinlichkeit, dass es in Zukunft auch noch funktionieren wird, deutlich größer, als wenn es in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat.
Da hätte ich gleich mal zwei Fragen zu. Und zwar, du hast gerade was über die Sommerperiode gesagt. Ist es denn dann sinnvoll, oder wir wollen ja keine Beratung geben, frage ich dich, machst du das dann so, dass du deine Aktien oder ETFs oder was auch immer du handelst, verkaufst im Frühjahr und im Winter im Sommer einfach so auf dem Konto liegen lässt, ja, oder sagst du, okay, es kann jetzt hoch und runter gehen, passt alles, ich lasse es drauf und alles ist gut.
Also weder noch, so ein Zwischending, denn ich mache es auf keinen Fall pauschal, und das solltest du auch nicht tun, denn es gibt natürlich viel zu viele Jahre, in denen einfach der Sommer trotzdem gut ist, und dann lässt du auch zu viel liegen. Aber es kann ein Anhaltspunkt sein, und so gehe ich persönlich auch vor, dass wenn irgendetwas passiert, das die Kurse negativ beeinflusst, dass dieser Effekt einfach im Sommer noch mal stärker ist als im Winter. Und dementsprechend habe ich auch immer eine Reißleine, die zum Beispiel gestaffelt auch so aussieht, dass ich sage, je weiter wir in den Sommer kommen, desto enger ist diese Reißleine, ja. Also desto eher würde ich mich aus dem Markt verabschieden. Aber es ist bei Weitem nicht so, dass nur die Saisonalität, also nur die Jahreszeit ausschlaggebend ist dafür, ob ich jetzt positioniert bin oder nicht.
Es gab ja ein sehr unvorhersehbares Ereignis, welches sich Corona nannte. Ja, oder immer noch nennt. Und da sind ja die Kurse eingebrochen. Das war ja unglaublich. Jetzt gab es in dieser Zeit Menschen, die vor lauter Panik ihr ganzes Portfolio aufgelöst haben. Aktienportfolio, ETF-Portfolio, was auch immer Portfolio. Und aus Sicherheitsgründen, was ja auch völlig okay ist. Die haben aber nachträglich durch die Röhre geschaut, nämlich nachdem Corona wieder vorbei war, sind die Kurse wieder hochgegangen. Ja, zwar vielleicht nicht so wie erwartet, aber sie sind wieder hochgegangen. Und damit haben die Menschen Verluste gemacht. Da muss man doch ganz schön abgezockt sein. Ja, wenn du jetzt irgendwie, sagen wir mal, 10.000, 50 oder 100.000 Euro da investiert hast in irgendwelche Aktien, ja, und dann brechen die Kurse um 20, 30, 40 Prozent innerhalb weniger Tage oder Wochen ein. Wie gehst du damit um? Kriegst du da kein Herzpoltern, ja, dein Blutdruck steigt, oder wie machst du das? Oder bist du da auch rausgegangen?
Eins nach dem anderen. Also ich krieg kein Herzpoltern mehr, weil ich ja schon lange regelbasiert handle. Ja, also Corona ist wirklich das Musterbeispiel. Denn wenn Kurse schnell und heftig einbrechen, dann steigt gleichzeitig schnell und heftig auch die Volatilität. Und das ist mein Risikomaß. Und wenn du hier einfach Grenzen hast, die eben nicht überschritten werden dürfen seitens dieser Schwankungen, dann folgt darauf ein Ausstiegssignal. War bei mir bei Corona auch so. Und das Problem ist aber bei den meisten, der Ausstieg, der erfolgt dann nicht früh genug, sondern eben, wenn die Kurse relativ weit unten sind. Und dann wird es emotional gesteuert auch wieder schwierig, den richtigen Einstieg zu finden. Denn was passiert, ja, in dieser emotionalen Gefangenheit? Ja, Mist, ich habe jetzt so richtig viel Geld verloren. Die Kurse sind unten. Ich habe diesen Verlust realisiert. Und ich habe ja keine Ahnung, ich persönlich ja auch nicht, werden die Kurse weiter fallen oder werden sie steigen? Und deswegen brauche ich unaufgeregt Regeln, die ich mir emotionslos zusammenstelle, auf Basis historischer Daten, ja, ohne Garantie für die Zukunft, ja, aber die mich dazu ermächtigen, komplett diszipliniert und relativ emotionslos meine Aktivitäten an der Börse umzusetzen.
Ist dann eine Regel für dich etwas, dass du sagst, gut, wenn der Kurs, ich habe den jetzt, die Aktie, die ETF, für 100 Euro gekauft, ja, wenn der auf 95 Euro runtergeht, dann verkaufe ich den. Ist das so eine Regel?
Das könnte eine sein, das ist aber keine, die ich umsetze, weil ich keine rein kursbasierten Regeln habe. Denn es ist natürlich prozentualen Unterschied, ob eine Aktie von 100 auf 95 fällt oder ob sie von 200 um 5 Euro fällt. Ja, das macht natürlich einen prozentualen Unterschied. Jetzt ist deine nächste Frage wahrscheinlich, okay, hast du dann eine prozentuale Reißleine? Auch die habe ich nicht, sondern ich habe immer eine situationsbedingte Reißleine, die entweder saisonal bedingt ist, aber nicht pauschal, haben wir besprochen, aber die immer risikobasiert ist hinsichtlich zum Beispiel und vor allem der Schwankung als meinem Hauptrisikomaß.
Wenn ich das fragen darf, du handelst mit Aktien, ist das richtig?
Ich handle mittlerweile fast gar nicht mehr mit Aktien, sondern hauptsächlich mit ETFs.
ETFs, das hört man ja immer und immer wieder. Kannst du mal kurz erklären, weil ich weiß es nicht, ja, was ein ETF überhaupt ist?
Ja, sehr gerne. ETF als Abkürzung steht für Exchange Traded Funds. Also das heißt, es ist erstmal technisch nichts anderes als ein börsengehandelter Fonds, aber ein sogenannter passiver Fonds. Also man macht die Unterscheidung zwischen aktiv und passiv. Aktiv bedeutet, da sitzt ein Fondsmanager und überlegt sich, welche Aktien kommen denn jetzt in den Fonds rein, aufgrund seiner Analysen. Und passiv bedeutet, ich möchte gar keine Überrendite erzielen gegenüber dem Markt, sondern ich möchte einfach nur möglichst günstig die Marktrendite abbilden. Also das heißt, dem ETF liegt immer ein Referenzmarkt zugrunde. Nehmen wir mal den DAX, also den deutschen Aktienindex mit mittlerweile 40 Titeln oder den S&P 500, das ist der amerikanische Aktienindex mit den größten 500 Werten in USA gehandelt. Oder wenn du weltweit schaust, dann ist es vielleicht der MSCI World mit, ich glaube, weiß nicht, um die 1600 Titel. All diese Indizes können dem ETF zugrunde liegen. Und der ETF macht nichts anderes, als in der entsprechenden Gewichtung diese Indizes 1:1 abzubilden. Und dadurch, dass da keine hohen Verwaltungskosten anfallen und keine teuren Gebühren für einen Fondsmanager bezahlt werden müssen, ist das relativ günstig abzubilden, so dass ich nahezu 1:1 die Entwicklung des jeweiligen Index abbilden kann.
Okay, also zum Verständnis. Wenn es einen ETF DAX gäbe, gibt es den? Ich habe keine Ahnung.
Ja, natürlich, okay, da gibt es ganz, ganz viele.
Gut, dann bildet der oder hat der in seinem Topf die 40 deutschen Aktien, die auch normalerweise im DAX dargestellt werden und auch in der Gewichtung bedeutet, dass die Anzahl der, das ist die Anzahl der Aktien, wenn man das so sagen möchte, in diesem ETF dem entspricht, was der DAX auch hinterlegt hat. Ist das so ungefähr richtig?
Das kann man so sagen, ja.
Okay, das heißt, ich kaufe dann ein ETF und hinter dem ETF ist dann ein Aktienportfolio, sage ich jetzt mal. Und deshalb ist es ein indirekter Kauf von Aktien, oder?
Auf jeden Fall. Also wenn du den ETF kaufst, dann kaufst du ein aktienorientiertes Produkt.
Gut, nur dass eben bei einem ETF die Ausschläge nach oben und nach unten, je mehr Aktien in diesem ETF drin sind, natürlich ja weniger sich auf dein eigenes Portfolio, auf den Wert des Portfolios auswirken. Das heißt, du hast vorhin ein MSCI World genannt, 1600 Aktien. Das heißt, wenn da eine Aktie durch die Decke geht mit 50% oder 100% plus innerhalb kürzester Zeit, dann merkt man das im ETF schon, aber halt natürlich nicht mit 100%. Der Vorteil ist natürlich auch, wenn es in die andere Richtung geht, das heißt, wenn eine Aktie mal abschmiert, dann ist es bei 1600 Aktien, dann ist es zwar nicht toll, aber durch diese Diversifikation dieses ETFs, dieses MSCI All Country World, ist es so, dass das sehr stabil bleibt. Ist das ungefähr richtig wiedergegeben?
Das ist ungefähr richtig und der Effekt, den du da beschreibst, der nennt sich Diversifikation. Also das heißt, ein ETF ermächtigt dich mit dem Erwerb eines einzigen Produktes in ganz viele einzelne, in dem Fall haben wir über Aktien gesprochen, also bleiben wir dabei, in ganz viele einzelne Aktien auf einmal zu investieren. Du könntest auch hergehen und sagen, naja, wenn ich den DAX abbilden will, dann kaufe ich mir einfach 40 Aktien. Aber die Gewichtung ändert sich natürlich regelmäßig, die Zusammensetzung ändert sich natürlich regelmäßig und das will man doch dann lieber den Profis überlassen, das dann automatisiert auch zu ändern und dementsprechend ist das ein sehr, sehr schönes Mittel, um sich relativ breit aufzustellen und das ist im Übrigen auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass die Diversifikation, also die Streuung des Risikos auf mehrere Werte einen positiven Effekt hat auf das Zusammenspiel von Rendite und Risiko.
Ist es dann auch so, dass ein ETF weniger zum Zocken geeignet ist?
Ja, nicht unbedingt. Also es ist so, dass ein ETF in der Regel natürlich geringere Ausschläge hat. Aber du kannst natürlich auch häufig hin und her handeln. Also dementsprechend sind natürlich auch die Transaktionskosten gering, weil wir ja diese günstige Abbildung haben. Und dann kannst du hergehen und sagen, naja, ich nehme jetzt ein ETF und da handle ich halt ständig hin und her. Aber was richtig ist, ist natürlich, dass die Schwankung im Vergleich zu Einzelwerten deutlich geringer ist. Also wenn ich dir jetzt eine persönliche Antwort geben soll und du sagst, hier, wo kann ich am besten zocken mit riesengroßem Risiko? Naja, dann wäre meine erste Antwort jetzt nicht unbedingt der ETF.
Sondern vielleicht Bitcoins und Co. Das ist wahrscheinlich
zum Beispiel.
Oder Roulette-Spiel. Ja, also Roulette-Spiel in der Spielbank, ungefähr das Gleiche. Gell? Jetzt, wir haben uns über ETFs, unterhalten wir uns ja gerade. Es gibt ja jetzt ETFs für mittlerweile, ich habe keine Ahnung, Hunderte, Tausende von ETFs und sind die denn deiner Meinung nach alle dafür geeignet, auch etwas fürs Alter zu tun, um damit vielleicht ja seine Rente, die ja, naja, also seine Rente vielleicht etwas aufzubessern und ja, gibt es also auch ETFs, wo du sagen würdest, musst ja keinen Namen nennen, gibt es auch ETFs, wo du sagen würdest, lass mal da die Finger weg.
Also es ist so, dass grundsätzlich Aktien sehr geeignet sind, sogar am besten geeignet sind, um was für sein Alter zu tun. Es kommt aber natürlich immer darauf an, wie weit bist du im Leben schon fortgeschritten. Ja? Also das heißt, der junge Mensch mit 20, für den ist es natürlich super geeignet. Wenn jetzt jemand 75 ist, dann würde man nicht pauschal sagen, okay, jetzt musst du vielleicht all dein erspartes Vermögen in Aktien investieren. Also das Wichtigste, was du mitbringen kannst, ist natürlich die Zeit. Und wenn wir in der Historie gucken, sind Aktien die Anlageklasse, die über eine lange Zeit hinweg die beste Rendite erwirtschaftet haben. Also nehmen wir zum Beispiel mal den amerikanischen S&P 500, weil ich es da gerade im Kopf habe. Wenn du hier seit 1950 schaust, dann haben wir eine durchschnittliche jährliche Rendite von ungefähr 7,7-7,8% erzielt. Da gibt es keine andere Anlageklasse, die über eine so lange Zeit hinweg so gute Renditen erzielt hat. Also ja, Aktien sind sehr gut geeignet, um was fürs Alter zu tun. Und zu deiner zweiten Frage, gibt es irgendwelche ETFs, von denen ich sagen würde, lass die Finger davon? Die gibt es mittlerweile und das liegt daran, dass einfach dieser Begriff ETF mittlerweile sehr, ja, verwässert, sage ich mal, ne? Ursprünglich war der ETF einfach ein Vehikel, um einen Aktienindex abzubilden. Und mittlerweile geht man natürlich seitens der Industrie jetzt hin und sagt, ja, jetzt können wir ja zum Beispiel auch Branchen-ETFs machen, jetzt können wir zum Beispiel auch Krypto-ETFs machen und jetzt können wir zum Beispiel auch aktive ETFs machen. Ich habe ja gerade gesagt, ein ETF ist von Haus aus ein passives Investmentvehikel, also diese Begrifflichkeit, aktive ETFs, die passt in sich eigentlich schon gar nicht zusammen. Und deshalb gibt es einfach sehr, sehr viele ETFs mittlerweile oder Produkte, die sich ETFs nennen, weil sie halt börsengehandelt sind. Aber natürlich würde ich dann jetzt einfach empfehlen, wenn du was für die Altersvorsorge tun willst, und das ist jetzt aber auch ganz pauschal, wir haben vorhin auch drüber gesprochen, dass es ja eine heterogene Zuhörerschaft gibt, die persönliche Situation ist bei jedem anders, aber tendenziell in einen breit gestreuten, gut diversifizierten Aktien-ETF zu investieren, damit macht man, glaube ich, langfristig keinen Fehler.
Und langfristig macht man natürlich auch keinen Fehler, wenn man sich vorher über das Thema ETF und Aktien erstmal informiert. Und da gibt es ja ganz, ganz viele Bücher, die man hier verwenden kann, um sich Kenntnisse also Know-how anzulesen. Es gibt unendlich viele Artikel im Internet darüber, unendlich viele Videos darüber, auch in deutscher Sprache, die das genau erklären, warum und wieso und weshalb man dies oder jenes in welcher Situation machen sollte. Also wenn man beispielsweise noch eine Hypothek hat, ja, und was weiß ich was, 100.000 Euro und man hat noch 50.000 Euro auf dem Konto, dann bitte nicht zocken. Ja, das ist ganz klar. Ja, das ist völliger Irrsinn. Ne? Lieber Tagesgeld, dann kriegst du zwar fast nichts, aber es ist wenigstens, naja, so einigermaßen sicher, wenn die Bank nicht pleite geht. Und aber ansonsten, wie du schon gesagt hast, im jungen Alter hergehen und sich da ein finanzielles Fundament aufzubauen. Und selbst, da gibt es ja auch so Sparpläne, wenn man irgendwie nur 100 Euro oder 1.000 Euro im Monat spart, je nachdem, wie man sich das halt natürlich leisten kann, ist ganz klar, dann kann da schon eine richtig, richtig dicke Summe am Schluss bei rauskommen, wenn man dann in Rente geht. Also, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, auch wenn ihr jünger seid, schaut, dass ihr euch ein finanzielles Polster im Laufe der Zeit aufbaut, auch wenn ihr es erst in 30, 40 Jahren benötigt. Und ich gebe jetzt mal unseren älteren Zuhörern einen Tipp, die vielleicht Kinder oder Enkelkinder haben. Wenn ihr Enkelkinder habt oder Kinder und es steht Weihnachten vor der Tür, ne? Erkundigt euch bei einem wirklich seriösen Finanzberater, ja, was ihr für eure Enkelkinder und Kinder tun könnt, damit die in der Zukunft vielleicht ein gutes Auskommen haben. Was meinst du dazu, Ramon?
Ja, absolut. Ich meine, gerade solche ETF-Sparpläne, wenn Corona ein Gutes hatte, dann war es vielleicht das, dass einfach viele junge Menschen zur Börse gekommen sind und gerade der ETF-Sparplan, also monatlich einfach irgendwas in irgendeinen Betrag, geht schon ab 10 Euro, glaube ich, mittlerweile, in ETF zu investieren, ist eigentlich das Beste, was man machen kann, einfach von diesem langfristigen Effekt zu profitieren. Und ja, dann hast du halt, man sagt so schön, schon mal Skin in the Game. Ja, und wenn du dich jetzt einfach gar nicht dafür interessierst, dann ist das zumindest schon mal eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um sich finanziell fürs Alter oder auch schon vorher zur Verwirklichung eines Traums gut aufzustellen. Und wenn du vielleicht dadurch auch dazu kommst, dich mehr für dieses Thema zu interessieren, dann gibt es ja, wie du auch schon angesprochen hast, unzählige Möglichkeiten, hier an weiteres Informationsmaterial zu kommen.
Und da kenne ich noch jemand, der unsere Hörer und Hörerinnen vielleicht beraten kann. Und wenn jetzt ein Zuhörer oder Zuhörerin sich vom Ramon angesprochen fühlt, von seiner Stimme, von seiner Darstellung, von seinem Know-how hier gerade in diesem Podcast, dann kann man den Ramon auch kontaktieren. Und wie das funktioniert, wie man dich kontaktieren kann, ja, wie kann man das machen? Hast du eine Webseite oder WhatsApp oder Telegram oder was auch immer?
Ja, ganz viele. Also ich habe natürlich eine Webseite, ramonhack.de. Ich habe ein kostenloses E-Book geschrieben. Das kostenlos ist. So ist es vielleicht besser ausgedrückt. Da kann man mich natürlich nicht hören, aber da kann man ganz viel von mir lesen, von meinen Ideen, von meinen Handelsansätzen, von meinen Regeln, die ich verwende. Ich bin im Social-Media-Bereich so ein bisschen unterwegs. Also zumindest schreibe ich jede Woche einen Beitrag zu meinen Aktivitäten auf LinkedIn. Ich gebe das ein oder andere Online-Seminar. Und ich habe mich dazu entschlossen, meine besten Anlagestrategien über ein sogenanntes Wikifolio abbilden zu lassen. Also das ist nichts anderes als erstmal ein Musterdepot. Das ist dann für jeden einsehbar. Also das nennt sich Social Trading, findet man auf der gleichnamigen Plattform. Und auf dieses Musterdepot oder aus diesem Musterdepot wird ein investierbares Zertifikat abgeleitet. Ja, das heißt, womit ich immer so ein Problem hatte, ist so einzelne Ideen jemandem zuzuwerfen und den dann damit komplett alleine zu lassen. Ja, also wenn ich jetzt heute sage, hey, XY macht Sinn, dann muss das vielleicht in einem Monat oder in einem Jahr nicht unbedingt noch Sinn machen. Jetzt kann ich aber nicht 25 Leute oder 350 Leute anrufen und sagen, übrigens, was ich dir damals gesagt habe, ist heute nicht mehr zutreffend. Ja, Dinge ändern sich ja an der Börse. Und deshalb ist es für mich eigentlich die beste Möglichkeit zu sagen, okay, pass mal auf, da gibt es ein Musterportfolio, dort kannst du reinschauen, kannst eins zu eins verfolgen, wie meine Handelsaktivitäten umgesetzt werden, und daraus wird noch ein investierbares Zertifikat abgeleitet, das auch für jeden investierbar ist, und aber an der Stelle nochmal ganz wichtig, natürlich keine Handelsempfehlung und keine Beratung.
Das Ganze dient zum Know-how-Aufbau, und Know-how aufzubauen ist nie verkehrt. Und lieber Ramon, wenn du jetzt unseren Hörern und Zuhörerinnen, wir machen das immer in diesem Podcast, einen Tipp oder zwei Tipps mit an die Hand geben könntest, welcher Tipp oder welche Tipps wären das dann?
Ich würde sagen, beschäftige dich so früh wie möglich mit dem Thema Geldanlage. Schon Albert Einstein im Übrigen hat den sogenannten Zinseszinseffekt als das achte Weltwunder bezeichnet oder die stärkste Kraft im Universum, und das solltest du so früh wie möglich nutzen. Uns Menschen fällt es ja schwer, ja, oder uns Menschen fällt es eher leicht, linear zu denken, und wir können relativ schwer exponentiell denken, aber das Exponentielle wirkt sich natürlich immer umso stärker aus, je mehr Zeit vergeht. Das heißt, der Faktor Zeit ist ein enorm wichtiger. Und wenn du dich jetzt null für dieses Thema interessierst, dann beschäftige dich wenigstens einmal kurz mit dem Thema Sparplan auf einem breit gestreuten ETF. Und wenn du dich ein bisschen für das Thema interessierst, zumindest ein bisschen für das Thema, dann schau dir natürlich gerne mein E-Book an, meine Beiträge, mein Wikifolio.
Und wer die Webadressen nicht mitbekommen hat, weil er vielleicht im Auto sitzt oder vielleicht gerade auf der Arbeit ist, wir haben das natürlich auch alles in der Beschreibung zu diesem Podcast verlinkt, in den sogenannten Shownotes. Lieber Ramon, ich bedanke mich bei dir recht, recht herzlich für diesen aufschlussreichen und informativen Podcast. Ich liebe solche Podcasts, ja, in denen nicht nur bla bla bla, sondern auch mal wirklich ins Eingemachte gegangen wird. Finde ich total spannend. Und bedanke mich natürlich auch bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen für ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass all eure Wünsche in Erfüllung gehen, dass ihr gesund bleibt und dass ihr für die Zukunft finanziell die richtigen Entscheidungen trefft. Wir hören uns nächste Woche wieder. Mein Name ist Ulrich Eckhardt und
Ramon Hack.
Also, servus, tschüss und bye bye.